Ja, schön, dass so viele Leute kommen sind. Also toll, und solche negativen Nachmittage wie heute werden in Zukunft öfter stattfinden im Rahmen dieses seltsamen Zusammenschluss hier. Wen das Programm interessiert, also die meisten kennen ja die Website, und hier liegen noch ein paar aus. Heute beim negativen Nachmittag ist das Thema die Fetischkritik in der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx. Also der Gegenstand des Fetischismus, wie er bei Marx vorkommt, hat also nicht unbedingt was mit dem freudschen Fetischbegriff zu tun. Hat man kurz überlegt, ob er heute im Latexanzug auftauchen soll, um ein bisschen Verwirrung zu stiften, aber also es geht um was anderes. Also ich hoffe nicht, dass jetzt viele deswegen kommen, sondern ja.
Ja, immerhin ein schwarzes Hemdle mit Bodenkopf, das ist schon
gereicht. Ja, genau, Warenfetischismus, da sind wir schon beim Thema. Also diese Hemden gibt es da drüben zu beziehen, um ein bisschen Werbung nebenher zu machen. Also was ich heute natürlich nicht bieten kann, ist eine grundsätzliche Einführung in die marxische Kritik der politischen Ökonomie, sondern ich werde einfach ein paar Teilaspekte rauspicken, weil das ist ja eine Einführungsveranstaltung, soll bloß ein bisschen ein Gefühl sozusagen vermitteln von dem Gegenstand, mit dem es die marxische Kritik zu tun hat. Die Fetischismuskritik bei Marx ist immer seltsam, wenn man ein Stück weit, wenn man über diesen Gegenstand eine Veranstaltung macht, weil einerseits gilt es als einer der schwierigsten Gegenstände der Kritik der politischen Ökonomie überhaupt. Lange Jahre ist er auch so behandelt worden als bloß philosophisches Thema, vor allem vom orthodoxen Marxismus. Und dass es ja auch noch dieses Marx, das sozusagen seine Eierschalen von Hegel noch nicht ganz abgestreift hätte und deswegen halt jetzt noch so eine komplizierte Dialektik da aufbauen muss und so. Auf der anderen Seite betrifft uns dieses Thema tagtäglich. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen, beim Bäcker unsere Brötchen holen, in unserem ganz alltäglichen Handeln und Denken, wenn wir versuchen, gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse Kritik zu üben, politisch aktiv zu sein, also egal auf welchen Sphären, auch in der Sphäre der Kunst, trifft man es immer wieder, Kunstwerke werden als Waren gehandelt und so weiter. Also das Thema Fetischismus ist in unserem Handeln und Denken stets präsent, auch wenn wir uns darüber gar nicht bewusst sind und reflektieren. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Aber ich werde es kurz noch zum Aufbau des Referats, ich werde es in zwei Blöcken darstellen. Der erste Teil, bevor wir dann eine Pause machen, werde ich ein bisschen über das Wort Fetisch reden und wie Marx dieses Wort als Begriff dann in seiner Kritik eingeführt hat und wie er es benutzt. Und dann in einem zweiten Teil werde ich dann konkreter dann an den Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie rangehen. Da werde ich allerdings entgegen der Marxischen Darstellungsweise, werde sozusagen das Pferd von hinten, also gegenüber Marx, aufsatteln. Ich werde vom Resultat, also am dritten Band quasi ansetzen, vom Resultat herkommend und dann das runterbrechen zum Fetischcharakter der Ware und zu den einzelnen Eigentümlichkeiten der Äquivalentform, also der Wertvergesellschaftung im kleinen Detail. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist jetzt ein Experiment. Ich habe das noch nie so rum aufgezogen. Deswegen, ihr seid die Versuchskaninchen heute. Aber zum Glück habe ich ja noch sind hier noch weitere kompetente Leute kommen, die sich schon Jahre mit dem Thema beschäftigen und die können mir dann bei Detailfragen auch vielleicht Hilfestellung geben. So. Ach, genau. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja, ich habe ein Handout vorbereitet, damit alle das ein bisschen mitlesen können oder zumindest mitkriegen, an welcher Stelle des Referats ich mich gerade befinde. Ich halte es mal kurz aus. Also wie gesagt, das Referat baut sich in zwei Teilen auf. Da dazwischen soll es eine kleine Pause geben zum Getränke schnappen und so. Übrigens drin gibt es auch Kaffee, hier gibt es Plätzchen. Soll an nichts mangeln. Und nach dem zweiten Teil denke ich, dass wir in die Diskussion übergehen können. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch unterbrechen. Ich werde mir es allerdings vorbehalten zu sagen, dass vielleicht die spezielle Frage dann erst Sinn macht, dass ich die dann später behandeln werde oder so. Aber dennoch finde ich es wichtig, also sofort zu sagen, wenn was unverständlich ist und so, weil es geht dann meistens den anderen auch so. Also einfach getrauen, sich zu fragen. Fragen sind meistens in aller Regel produktiv. Kurz ein paar Worte zum Wortfetisch. Das Wortfetisch leitet sich her vom Latein. Also hat einen Wortstamm vom lateinischen facere, machen und tun. Und vor allem vom portugiesischen Feitiço. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Ich kann nicht Portugiesisch, aber Feitiço oder so ähnlich. Das Zauberwerk oder Zaubermittel heißt. Als die portugiesischen Missionare in bestimmten Weltregionen, vor allem in Papua-Neuguinea und in anderen Weltregionen, auf Menschen getroffen sind, die sie als sogenannte Unzivilisierte oder Wilde eingestuft haben, haben sie sich ein Stück weit auch arrogant drüber lustig gemacht, dass diese Menschen beispielsweise so kleine Holzfigürchen schnitzen und meinen, mittels dieser Holzfigürchen, dass sie da bestimmte Naturprozesse beeinflussen können, zum Beispiel, dass Regen kommt, oder eventuell auch Macht über andere Menschen ausüben können. Und diese kleinen Götzenbilder und so weiter haben sie die Missionare Fetische genannt. Und die Handlungsweisen, die damit verbunden waren, und die gesellschaftlichen Handlungsweisen oder gemeinschaftlichen bei diesen Stämmen, haben sie dann als Fetischismus bezeichnet. Marx greift... Also und damit drückt sich eigentlich, wollten sie natürlich auch ausdrücken, dass die Machwerke, diese Produkte, diese kleinen hergestellten Figürchen, dass die sozusagen mit einer gesellschaftlichen produzierten, mit Vorstellungsweisen belehnt werden, die rückwirkend auf das Handeln dieser Menschen wieder einen Einfluss haben. Dass die ja danach handeln und ja auch wenn sie fest davon überzeugt sind, so eine Figur macht Regen, dann richten sie auch ihre Handlungsweisen danach ein. Marx greift dieses aus der, sozusagen aus der Magie und aus der religiösen Welt entlehnten Begriff, greift Marx auf, um ihn aber dann gegen die modernsten, in seiner Zeit die modernsten Vergesellschaftungsweisen zu wenden. Dadurch wird die Arroganz dieser portugiesischen Missionare auch ein Stück weit umgedreht und gegen die eigene Gesellschaft gewendet, um die eigene Gesellschaft zu denunzieren. Und zwar interessierte Marx genau diesen Punkt, dass die Machwerke der Menschen im Handeln und Denken dieser Menschen bestimmte Handlungsweisen nach sich ziehen, diese geprägt werden davon, bestimmte Handlungsformen installieren, innerhalb dieser Handlungsformen dann das gesellschaftliche Handeln dann stattfindet. Also das Produzierte übt Macht auf das Handeln und Denken der Menschen aus. Solche gegenständlichen Formen, die die Handlungsprozesse prägen, sind dann bei Marx beispielsweise Waren, Geld, Gold, Maschinen, Kapital, die dann als, zu dem Begriff kommen wir nachher, als vergegenständliche bzw. verdinglichte in Dingen vorkommende Handlungsformen oder schon in diesen Dingen hineinprojizierten Handlungsformen, die dann wieder rückwirken auf das Handeln selber. Zu diesen komplizierten Hin- und Herprojektionen und Rückprojektionen, da werden wir nachher nochmal im Genaueren drauf eingehen. Mit diesem Zusammenhang des Fetischismus verwendet Marx auch noch weitere Metaphern wie Phantasmagorie, gespenstische Gegenständlichkeit, Verzauberung, Spuk oder dass bestimmte Produkte und ihre Zeichenhaftigkeit als gesellschaftliche Hieroglyphen wirken, weil sie eben im Bewusstsein der Menschen gar nicht auftauchen, sondern sozusagen verschlüsselt auftauchen. Zum Beispiel scheint den Arbeitsprodukten etwas anzukleben, nämlich der Wert oder später dann, wie es Marx dann entwickelt, so ein Preisschildchen. Das aber diesem Arbeitsprodukt als Ding ja nicht von seiner Natur her anhaftet, sondern gesellschaftlich anhaftet. Aber es wird als Natur genommen, also es wie wenn Gold gilt immer als wertvoll von Natur aus, oder wenn bestimmte Arbeitsprodukte getauscht werden, dann werden sie zu bestimmten Proportionen tauscht, also wenn ich schnitz jetzt einen Löffel, habe dafür Zeit aufgewandt und versucht es jetzt mit jemand anders gegen drei Muscheln oder sowas zu tauschen. Diese Proportionalität ist eigentlich eine gesellschaftliche Proportionalität, aber die wirkt, wie wenn sie von Natur aus an diesen Produkten anhaftet. Aber da werden wir nachher dann genauer drauf eingehen, wie das gesellschaftlich dann funktioniert und produziert ist. Bei Marx in der politischen Kritik, also in der Kritik der politischen Ökonomie, tauchen verschiedene Fetischformen auf. Er fängt mit dem Warenfetisch an, danach kritisiert er und oder stellt, also es ist eine Darstellung, ist gleichzeitig Kritik. Er stellt den Geldfetisch dar, danach stellt er den Kapitalfetisch dar und ganz am Schluss im Band 3 kommt die sogenannte trinitarische Formel, wobei man sagen muss, da bricht eigentlich das Gesamtwerk ab. Auch Engels, also gerade Engels hat ja schon das zweite Band rausgegeben, aber das dritte Band vor allem auch maßgeblich aus den Manuskripten von Marx zusammengeschrieben. Das hätte ja noch weitergehen sollen. Also Marx wollte ja noch auf eine Staatskritik und Weltmarkt weiter hinaus. Und deswegen denke ich auch nicht, dass es verkehrt ist, auch solche Begriffe wie Staatsfetischismus oder so in den Mund zu nehmen. Aber so weit kam er dann nicht mehr. Als nächsten Punkt also möchte ich auf ein paar Aspekte des Fetischismus eingehen, wie der Fetischismus wirkt und was da so die einzelnen Momente des Fetischismus sind. Ein ganz wichtiger Aspekt, also das wäre jetzt der Punkt 2 im Handout, zu dem wir jetzt kommen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist der Punkt der Enthistorisierung bzw. der Naturalisierung von produzierten Gegenständen bzw. produzierten gesellschaftlich produzierten Sachverhalten. Marx verwendet da auch einen Satz, dass der Prozess im Produkt verschwindet. Also die Herstellungsweise, die Art und Weise, wie Dinge, Produkte, Sachverhalte, auch man kann auch an Institutionen denken, wie die entstehen, wie die hergestellt sind, wie die gesellschaftlich zustande kommen. Diese Prozesse sind im Denken und Handeln der Menschen meistens ausgeblendet. Sie gehen einfach nur mit den Resultaten um. Also mit dem Gewordenen. Das Werden ist sozusagen ausgeblendet und sie gehen mit dem Gewordenen um. So scheinen auch die Arbeitsprodukte einfach von Natur aus einen Preis zu haben. Es ist ganz klar, wenn man auch eine Umfrage macht, dass Waren einfach bezahlt werden müssen. Ist auch übrigens die einzige Form, die Warenform, wie man überhaupt am gesamtgesellschaftlichen Reichtum in Anführungszeichen partizipieren kann, überhaupt in irgendeiner Form daran teilhaben kann. Also sprichwörtlich sagt man ja, es gibt nichts umsonst oder Qualität hat eben seinen Preis. Und genau hier sind wir schon am nächsten Punkt, im nächsten Aspekt vom Fetischismus, der Punkt der Verkehrung. Dieser Aspekt betrifft nicht nur, dass irgendwas im Bewusstsein verkehrt ist, sondern auch in der wirklichen Praxisform verkehrt auftaucht. Also sowas wie Qualität hat eben seinen Preis, da drückt sich was Qualitatives in was Quantitativem aus. Also das Qualitative verkehrt sich im Quantitativen beispielsweise. Beziehungsweise es gibt auch die umgekehrte Fälle, aber ja. Ein weiterer Punkt der Verkehrung wäre, Marx nennt es quid pro quo, etwas steht für etwas anderes. Also dass zum Beispiel eine Natureigenschaft für etwas Gesellschaftliches steht oder umgekehrt, dass etwas Gesellschaftliches als Natur gilt. So wären beispielsweise, so gelten halt Gold und Diamanten von Natur aus als wertvoll, weil sie halt angeblich in der Natur, oder das ist ja auch so der Fall, selten vorkommen und dann wird das Wertvolle, was eigentlich ein gesellschaftliches Moment ist, in die Natur reinprojiziert. Oder man sagt auch immer so sprichwörtlich, es liegt in der Natur der Sache, dass das Kapital Reichtum schafft. Damit wird auch ein Prozess naturalisiert. Beziehungsweise ein gesellschaftliches Verhältnis taucht als ein natürliches Verhältnis auf. Nächster Punkt dieser Verkehrung wäre der Aspekt pars pro toto, heißt es, also dass ein Teil für das Ganze genommen wird oder für das Ganze steht. oder ein Teilaspekt als Gesamtzusammenhang gilt. Bei gleichzeitiger Ausblendung und Verschleierung anderer Aspekte und bei Ausblendung von Vermittlungen, wie dieser Gesamtzusammenhang eigentlich überhaupt zustande kommt. Also beispielsweise, dass gesellschaftliche Reichtum letztendlich immer als Geld erscheint oder in Geldform vorliegt.
Nicht nur als Geld, auch als Geldform gedacht wird.
Oder als Geldform gedacht wird, genau.
Wenn man über ein Haus nachdenkt, dann denkt man über den Preis dieses Hauses.
Ja, genau.
Also nicht über seine Qualität, sondern das ist 600.000 Euro wert.
Ja. Ein nächster Verkehrungsaspekt wäre die Subjekt-Objekt-Verkehrung, also die Versubjektivierung von Objekten bei gleichzeitiger Verdinglichung von Subjekten. Zum Begriff Verdinglichung kommen wir gleich weiter unten. Also dass die, Marx nennt es das, beispielsweise die Produzentinnen als Anhängsel der Maschinerie gelten, die aber ja eigentlich produzieren, sondern dass es gilt oder umgekehrt gedacht wird, die Maschinen produzieren und die Menschen sind da drin befangen und die sind ja wirklich drin befangen. Das ist jetzt also in dem Fall kein bloß gedachtes Moment dann. Oder dass Waren als Arbeitsprodukte, die haben eine gewisse Gesellschaftlichkeit, sobald sie auf dem Markt auftauchen. Oft im Gegensatz, also Waren können sich auf dem ganzen Weltmarkt bis auf kleine Einschränkungen wie Zölle und so weiter, aber relativ frei bewegen, im Gegensatz zu den Menschen. Sieht ja die Flüchtlingsdramen immer von Lampedusa und so weiter. Die Menschen gleichzeitig tauchen im Kapitalismus als privat isolierte Individuen auf. Privat leitet sich oft auf, kann man schön herleiten vom französischen Privé. Privé hat auch die Bedeutung des Beraubten. Die Menschen sind beraubt von ihrer Gesellschaftlichkeit. Sie sind in letzter Form immer als privat isolierte Individuen tauchen die auf, die nur vermittelt über Gegenstände, Waren, auch ihre eigene Arbeitskraft ist eine Ware, die sie kaufen und verkaufen müssen und so weiter. Also ihre Vergesellschaftungsform findet in Warenform bzw. in Geldform und so weiter statt. Hier sind wir auch bei diesem Aspekt bei Personifizierungen von Sachen und von Dingen. Gegenständen und Sachen werden Eigenschaften von Personen zugesprochen. Also ein sprichwörtliches Beispiel wäre, Geld arbeitet. Klingt eigentlich selbst schon im Alltagsdenken relativ absurd, wenn man das Geld jetzt als verdinglichten Gegenstand, als einen Haufen von Münzen betrachtet. Der Haufen von Münzen kann also nicht arbeiten. Der Aspekt der Verdinglichung. Ich fange erstmal mit der Versachlichung an. Unter privat arbeitsteiligen Produktionsverhältnissen, wie es einfach der Kapitalismus als Grundbedingung ist, also die Produktionsverhältnisse des Kapitalismus sind privat und arbeitsteilig, da treten die ökonomisch Handelnden sachlich vermittelt miteinander in Kontakt, beispielsweise auf dem Markt, indem ich meine Arbeitskraft verkaufe oder indem ich bestimmte Produkte oder die, also ich sage jetzt immer ich, aber das können auch gemeinschaftliche Subjekte sein, das können ganze Institutionen sein, das können auch Gemeinschaften, die auf dem Weltmarkt zueinander in Beziehung treten. Das können auch Nationen sein. Also man muss das jetzt ein bisschen weiterdenken, was da das ökonomische Subjekt, das in dem Handlungsprozess als diesen Teilaspekt Handelnder auftaucht. Die treten also vermittelt über diese, sachlich vermittelt über diese Produkte zueinander in Kontakt. Das gesellschaftliche Verhältnis dieser Akteure scheint dadurch zu einer Eigenschaft von diesen Dingen zu werden. Also wie gesagt, diese Gesellschaftlichkeit klebt dann diesen Waren als Gesellschaftlichkeit an. Augenscheinlich treten solche gesellschaftlichen Momente, die an den Waren antreten, ganz deutlich dann irgendwann auch in der Werbung auf. Der Warenfetischismus darf man jetzt natürlich nicht zu kurz als irgendwie Anpreisen von Waren in der Werbung sehen, aber an dieser Oberfläche tauchen solche Momente natürlich auch auf, wenn bestimmten Waren wie im Auto Freiheit zugesprochen wird und so weiter. Durch diese Verdinglichung und diese Versachlichung werden also, das sind wir beim nächsten Punkt, die gesellschaftlichen Verhältnisse mystifiziert, verschleiert, verhüllt. Das ist auch übrigens ein Aspekt dieser Enthistorisierung, dass eben diese Entstehungsweise ausgeblendet bleibt. Durch diese auch sachlich erzwungene Anerkennung dieser Fetischformen wie Ware werden diese Fetische gesellschaftlich wirksam. Die wirken dann auf das Handeln der Menschen ein. Sie können auch gar nicht zuweilen auch gar nicht anders handeln, weil Marx sagt da immer, bei Strafe ihres Untergangs müssen sie so handeln, weil diese Vergesellschaftungsformen, die sie in ihrem Handeln ständig reproduzieren, die wirken als Formen wie Gesetzmäßigkeiten zurück, sogar wie Naturgesetze. Also bei irgendwelchen Krisenerscheinungen, da wird einfach werden bestimmte Werte entwertet, Häuser, Geld, Gold und so weiter. Oftmals umgekehrt, der Goldpreis steigt ja dann meistens an in Krisenzeiten, aber ja. Aber solche Entwertungsmechanismen, die treffen dann die ökonomischen Akteure wie Naturgewalten. Auf einmal ist einfach nichts mehr wert. Die Existenz haben sie sozusagen fast verloren oder zum Teil komplett verloren. Das habe ich auch gerade ständig von ökonomischen Akteuren und so weiter geredet. Für die ökonomischen Akteure hat Marx auch zwei Begriffe oder verwendet er, nämlich den Begriff Charaktermaske und den Begriff Personifikation. Die Funktionsträger von den ökonomischen Kategorien, also wie ich oder wie die Menschen oder auch die Gemeinschaften als ökonomisch Handelnde auftreten, bezeichnet dann Marx als Personifikationen dieser ökonomischen Kategorien. Die Personifikation bezeichnet gegenüber der Charaktermaske eher die dauerhaftere, die kontinuierlichere Form. Also beispielsweise jemand fungiert, handelt als Kapitalist oder als Arbeitskraftverkäufer, also Lohnarbeiter, Proletariat. So. Bei diesen Personifikationen können die Charaktermasken auch ständig wechseln. Also ein Kapitalist kann zum einen als Konsument auftreten, gleichzeitig als Verkäufer auftreten. Das sind auch ökonomische Kategorien, die dann flüchtiger sind, je nach Handlungsform, die er gerade eingeht. Also die Personifikation in dem Fall eingeht, kann sie verschiedene Charaktermasken haben. Also der Begriff der Charaktermaske ist weniger eine oder eigentlich hat nichts zu tun mit so einer psychologischen Charaktereigenschaft, die Personen zugesprochen werden oder abgesprochen werden, sondern umgekehrt, wenn man in diesen ökonomischen Verhältnissen handelt und handeln muss, bei Strafe des Untergangs, handelt man als eine Personifikation einer ökonomischen Kategorie. Ich trete, wenn ich in den Bäcker reingehe, trete ich da als Konsument auf. Beziehungsweise die Verkäuferin als Verkäuferin eben. Das hat zur Konsequenz, dass bei vielen Linken auch so weit verbreitete eine personalisierende Kapitalismuskritik gleichfalls fetischistisch ist oder dem Fetisch aufsitzt. Eine Personalisierung im Gegensatz zur Personifikation ist bei Marx, dass dass gesellschaftliche Verhältnisse auf das bewusste Wirken von einzelnen Personen reduziert erscheint. Also dass man dann sagt, der böse Ackermann oder so, böse Spekulant oder so, oder dass wenn im Betrieb oder im Konzern was schief geht, ja, das liegt doch wieder nur daran, dass die Manager sich ja persönlich bereichern wollten und das darum geht alles schief und so. Oder dass man denkt, wenn man diese Individuen, die als Personifikation von einer ökonomischen Kategorie handeln, wenn man die tötet, dann sei quasi auch die das gesellschaftliche Verhältnis weg. Also es wäre so eine Personalisierung. Dem ist natürlich nicht so. Und jetzt werden wir nachher bei diesen Schaubildern auch dann eher sehen können, dass das natürlich ein Quatsch ist, so zu denken. Aber da passiert was bei dieser Personalisierung, was auch tagtäglich in unserem Alltagsdenken passiert, dass wir Verhältnisse unmittelbar setzen. Das ist auch so ein Aspekt von Verdinglichung. Jetzt im Denken, dass Vermittlungsketten und historisch Gewordenes, dass man da nur das Resultat nimmt und auch nur so denkt. Und es, wie etwas zustande kommt, und durch welchen komplizierten Vermittlungswege. Also wir könnten natürlich andersrum auch gar nicht handeln, wenn wir uns das ständig bewusst machen müssten und würden, weil es viel zu komplex ist. Aber gleichzeitig reproduzieren wir da damit natürlich auch diese Verdinglichung und dieses personalisierende Denken und so weiter durch das Ausblenden von Vermittlungen. Aber das, da werden wir nachher genauer eingehen nach der Pause bei dem zweiten Teil. Deswegen setzt die Kritik als Defetischisierung, also sind wir jetzt beim dritten Punkt schon, zunächst mal bei diesen unmittelbar gewordenen Erscheinungsformen an und versucht dann von da aus rückwärts aufzuzeigen, eben, dass die eben nicht unmittelbar sind, sondern aufgrund komplizierterer Vermittlungszusammenhänge zustande kommen und diese Vermittlungsstrukturen werden durch Kritik zunächst mal in Blick genommen, um überhaupt erklären zu können, wie so eine Erscheinungsform zustande kommt und warum die Menschen das als selbstverständlich erachten, dass angeblich Geld arbeitet oder dass Waren einfach von Natur aus ihren Preis haben. Also die Kritikrichtungen gehen dann zum einen von bornierten Bewusstseinsvorstellungen, zum einen im Alltagsdenken, aber auch von Bewusstseinsvorstellungen, wie sie in der bürgerlichen Ökonomie vorkommen, aus oder in der Vulgärökonomie, beziehungsweise aber auch, wie sie in Wissenschaften vonstatten gehen, also der Empirismus oder der Positivismus beispielsweise, wäre eine verdinglichte Form innerhalb der Wissenschaft, die die bloßen Daten, die Resultate sind, eben gar nicht auf das Gewordensein hinterfragen, sondern einfach in irgendeiner Weise systematisieren, anordnen und so weiter. Und da bleiben sie natürlich auf dieser Oberfläche. diesen Schein, wie Marx es auch bezeichnet, dieser Oberflächenstruktur stehen und wie dieser Schein zustande kommt, der dann als Erscheinung, als gestalteter Schein dann uns tagtäglich gegenübersteht, das können Sie dann gar nicht erklären. Deswegen ist auch eine weitere Kritikrichtung der sogenannte Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten. Das verwirrt jetzt kurz, weil man denkt ja, das Alltagsdenken sei ja total konkret. Das Alltagsdenken ist eigentlich total abstrakt, weil das Alltagsdenken eben die ganzen Vermittlungsketten ausblendet. Abstraktion heißt Absehen von, ich sehe von was ab, mach's dadurch einfacher. Konkretion ist das Hinzunehmen, konkret heißt zusammenwachsen, ist das Hinzunehmen von weiteren Momenten, von weiteren Verhältnissen. Dementsprechend ist die Kritikrichtung vom Abstrakten zum Konkreten, von dem beispielsweise dem einfachen Denken, das ganz abstrakt ist, hin zu, wie ist das geworden, woraus resultiert es? Da muss man ganz viele andere Momente noch mit berücksichtigen, ganz viele andere Verhältnisse dazu also hinzunehmen, und das ist eine Konkretion. Deswegen kann Marx dann auch zu seiner Methode sagen, er geht vom Abstrakten zum, steigt vom Abstrakten zum Konkreten auf. Hallo. Also wenn ich die Vermitteltheit, wie ein Gegenstand zustande kommt, ausblende, wenn ich ausblende, wie seine Historie ist, wenn ich ausblende, dass es ein gesellschaftliches Produkt ist, dann denke ich abstrakt, weil ich nur ganz wenige Eigenschaften eigentlich gelten lasse. Ja, es fällt mir eine gute Überleitung zu der Sprache der Kritik, die Marx verwendet. Also um diese fest fixierten Begriffe und Gegenständlichkeitsformen, objektiven Gedankenformen, die wir tagtäglich haben, aufzulösen, zu verflüssigen, verwendet Marx bestimmte Satzformen, die auch immer wieder bei ihm auftauchen. Zum Beispiel sagt er immer, zunächst erscheinen die Subjekte eines, beispielsweise eines Austauschprozesses, als Eigentümer von Waren. Das ist eine bestimmte Satzstruktur, die, wo er diese bornierten, also begrenzten Gedankenformen aufnimmt. Irgendwas, was unmittelbar angetroffen wird, also die Subjekte des Austauschprozesses, erscheinen zunächst. Zunächst ist eine zeitliche Form, er verflüssigt es sozusagen in diesen enthistorisierten Punkt, verflüssigt er jetzt zeitlich zunächst. Das bedeutet, dass da kommen noch andere Momente dazu, um das dann irgendwann erklären zu können. Also er zieht einen Prozessmoment ein und dann als eine ideologische Kategorie, wie man sie antrifft, als Eigentümer von Waren beispielsweise. Und diese ideologische Kategorie, die nimmt er dann als Punkt, von dem er aus dann rückwärts wieder die Vermittlungsketten, wie so eine ideologische Kategorie zustande kommt, dann untersucht. Das werden wir nachher ein bisschen genauer an diesen Schaubildern verdeutlichen. Aber ich hätte jetzt, so wäre jetzt mit dem ersten Teil fertig. Jetzt habe ich natürlich euch am Schluss einen ziemlichen Brocken hingeworfen mit diesen Kritikformen. Aber wenn ihr jetzt unmittelbar zu den Sachen Fragen habt, können wir jetzt noch auf die Fragen kurz eingehen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine Viertelstunde Pause und dann gehen wir dann in die ökonomischen Momente rein. Also stellt Fragen.